ඇසිස් අයින්ස් ඔස් ඉන්ඩුනේසිස චායත් ඔඩ ආචයන්ුරු උත්තේසි.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 30. März 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Führung der indonesischen Polizei und des indonesischen Militärs bestätigt die Neutralität der indonesischen Polizei und Streitkräfte. Nur zwei ausländische Universitäten werden in Indonesien in Betrieb sein. USAID gibt der Behandlung der Muttersterblichkeit in Indonesien den Vorrang. Als größter Sender von Hartz-Pilgern in der Welt muss Indonesien seine eigenen Hotels in Saudi-Arabien bauen. Durch die Akema Messe 2018 soll Indonesien dazu gebracht werden, moderne Technologie im Industrieprozess anzuwenden. Regierung wird Marktzugang in China entwickeln. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI Marschall Hadi Cahyanto und der Leiter der indonesischen Polizei General Tito Karnavian wiederholten am Mittwoch, den 28. März 2018 in Balikpapan, Ost-Kalimantan, die Neutralität von TNI und der Polizei Polri bezüglich der Wahlen, die bald im Land stattfinden werden. Cahyanto sagte, TNI und Polizei haben kein Stimmrecht. Sie stehen über allen Gruppen, um Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Cahyanto zusammen mit Karnavian riet ihren Mitgliedern bei einem Treffen mit Tausenden von TNI- und Polizeimitgliedern, die Zusammenarbeit fortzusetzen, um Solidarität und Einheit zu schaffen, unter Berufung auf die harte Arbeit für die Sicherheit der Regionalwahlen im Juni dieses Jahres und legislative sowie präsidiale Wahlen nächstes Jahr. Karnavian lobte bei dieser Gelegenheit die Einheit, die bisher zwischen TNI und der Polizei entwickelt wurde. Er stellte fest, dass es das notwendige Kapital ist, um die Sicherheit in der Provinz nicht nur für die Wahlen, sondern auch für das tägliche Leben der Menschen zu gewährleisten. Er bemerkte auch, dass Militär und Polizei alle der Nation und dem Staat dienen und so müssen sie sich vereinen. Der Minister für Forschung, Technologie und Hochschulbildung, M. Nasir, erklärte, dass nur zwei ausländische Universitäten in Indonesien tätig sein werden. Nasir brachte am Mittwoch, den 28. März, nach einem Vortrag über die Auswirkungen der industriellen Revolution 4.0 für Dozenten und Rektoren aller Universitäten in Zentraljava an der Diponegoro-Universität Semarang Zentraljava zum Ausdruck, dass das Ziel seines Ministeriums zwei Universitäten sind. Das Ministerium für Forschung, Technologie und Hochbildung bereitet jetzt die Vorschriften vor. Mehrere Vertreter ausländischer Universitäten aus Australien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Taiwan haben Interesse bekundet, ihre Studiengänge in dem Land zu beginnen. Das Gesetz Nummer 12 von 2012 über Hochschulbildung erleichtert ausländischen Universitäten den Betrieb in Indonesien. Zu den von diesen Universitäten zu erfüllenden Anforderungen gehören Lehrveranstaltungen über die Pancasila statt Ideologie, die Verfassung von 1945, Religionen und Bahasa Indonesia. Die Regelungen umfassen auch eine verpflichtende Partnerschaft mit lokalen privaten Universitäten. Darüber hinaus sind die einzigen Abteilungen, die sie anbieten dürfen, in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik. Der stellvertretende Direktor der US-Agentur für internationale Entwicklung, USAID, Ryan Washburn, sagte, Indonesien gehört zu den Schwerpunktländern für den Umgang mit Todesfällen bei Müttern und Säuglingen während der Geburt. Washburn erklärte nach der Vorlage der Empfehlungen des Evidence Summits in Jakarta am Mittwoch, den 28. März, dass das Problem immer noch weniger Aufmerksamkeit bekommt. Dies ist eine sehr bedauerliche Realität für ein Land wie Indonesien, das positive Entwicklungen erlebt. Er betonte, dass die Gesundheit und Sicherheit von Mutter und Kind ein Erfolgsindikator sei, den ein Land verfolgen müsse. Daher hat die indonesische Regierung die Verantwortung, dieses Problem zu lösen. Da die Zahl der Kindersterblichkeitsfälle 200 Säuglinge pro Tag erreicht. Sollte Indonesien vorrang eingeräumt werden, um die Qualität und Quantität des Geburtsprozesses zu verbessern. Washburn merkte an, dass USAID einige globale Methoden zur Behandlung dieses Problems gefunden hat, während Indonesien seine ernsthafte Absicht gezeigt hat, indem es anfängt, die Müttersterblichkeit auf nationaler Ebene zu unterdrücken. Indonesien ist der größte Versender von Hajj- und Umrah-Pilgern in der Welt nach Saudi-Arabien geworden. Um die Existenz der Hajj- und Umrah-Pilger in den Städten Mekka und Medina zu unterstützen, wird Indonesien voraussichtlich eigene Hotels bauen. Dies teilte der Vertreter der Kommission des Repräsentantenhaus Ahmad Mustaqim kürzlich im Parlamentsgebäude in Jakarta mit. Ahmad Mustaqim hoffte auch, dass der Besitz eines Hotels in Saudi-Arabien realisiert werden kann, damit die Agentur für Finanzmanagement der Hajj-Pilger mindestens 2.000 bis zu 3.000 Hotelzimmer verwalten kann. Mustaqim sagte auch, dass die Agentur erwartet wird, die Indonesian Hajj Kosten in Zukunft zu subventionieren. Die Messe AKEMA 2018, die alle 3 Jahre durchgeführt wird, wird wieder vom 11. bis zum 10. Juni 2018 in Frankfurt am Main stattfinden. Die diesjährige Messe wird sich auf das Thema Industrieprozesse fokussieren. Indonesien ist eines der Länder, um als Markt dieser Messe gewählt zu werden. Da Indonesien als eines der Länder in Asien mit der größten Besucherzahl bei der Messe vor 3 Jahren ist. Durch diese Messe sollte Indonesien die moderne Technologie im Industrieprozess anwenden. Das sagte der Organisator der Messe, CEO der KEMA Ausstellung GmbH, Dr. Thomas Scheuring bei der Pressekonferenz in Jakarta. Er fuhr fort, für jeden Indonesier, der ein Problem bei der Beantragung eines Testvisums habe, bietet der Organisator der Messe die Zusammenarbeit an, um den Besuch in seinem Land zu erleichtern. Die indonesische Regierung bemüht sich darum, den Marktzugang einheimischer Produkte nach China zu entwickeln. Zu diesem Zweck wird Indonesien vom 12. bis zum 15. September 2018 an der 15. China ASEAN Expo in Nanning, China teilnehmen. Das sagte die Sekretärin des Generaldirektorats für die Entwicklung des Nationalexportes des Indonesischen Handelsministeriums, Fajarini Punto Dewi, in ihrer schriftlichen Meldung nach dem Treffen zu dieser Expo in Nanning. Indonesien nehme jährlich an dieser Expo teil. Der Fokus der Expo dieses Jahres sei Business-to-Business Meeting and Business Matching, um potenzielle Käufer anzulocken. Dies stimme mit dem Wunsch, Indonesien das Exportziel in Höhe von 11% zu erreichen, überein. Sie fuhr fort, der Handelswert Indonesiens und Chinas 2017 betrug 58,82 Milliarden US-Dollar mit einem Exportwert in Höhe von 32,05 Milliarden US-Dollar und einem Importwert in Höhe von 35,77 Milliarden US-Dollar. Die Handelsbilanz Indonesiens mit China habe noch ein Defizit in Höhe von 12,72 Milliarden US-Dollar. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute, die indonesische Regierung wird die Regulationen strenger machen, um die Investitionen zu fördern. Dass gegenwärtige Wachstum der Weltwirtschaft weniger ermutigend ist, versucht Indonesien, die Wirtschaft zu verbessern, indem es die Barrieren abbaut, die das Wachstum der heimischen Wirtschaft erhöhen. Eine der Bemühungen der Regierung besteht in der Straffung von Vorschriften, die inländische und ausländische Investitionen sowohl auf zentraler als auch auf regionaler Ebene behindern. Die Bemühungen zielen darauf ab, das Wirtschaftswachstum im Land zu entwickeln und zu verbessern. In der Arbeitssitzung der Regierung über Beschleunigung bei der Umsetzung von Unternehmen in einigen regionalen bei JI Expo Kemayoran in Jakarta am Mittwoch in Anwesenheit von Vizepräsident Yusuf Kalla, Kabinettsminister und Bezirksleitern sowie Bürgermeister und Vorsitzenden von den regionalen Parlamenten DPRD in ganz Indonesien, forderte Präsident Joko Widodo jeden Minister auf, mindestens 100 Vorschriften zu straffen, um das Klima der inländischen Investitionen zu verbessern. darüber hinaus bat der Präsident die regionalen Leiter für jeden Monat den Mut zu größeren Reformen zu haben, um das Geschäftsklima, das Investitionsklima mit Online-Systemmethoden zu erleichtern und viele Hindernisse zu vermeiden, die Geschäftswelt erschweren oder die Bürger belasten. Zuvor sagte der koordinierende Minister für Wirtschaft, Darmin Nasution, dass die Regierung es aufgrund der vielen verschiedenen Standards in jedem Ministerium oder in den Regierungsbehörden schwierig finde, verschiedene Vorschriften zu streichen oder zu straffen. Darüber hinaus ist er der Ansicht, dass sich die Abschiebungsanforderungen auch auf die bestehenden Regelungen in der Region beziehen sollten, um Überschneidungen zu vermeiden und anstatt eine Belastung für das Land zu werden, insbesondere für die Import-Export-Politik. Daher sollte jeder der zentralen und regionalen Akteure bei der Umsetzung der gestrafften Politik gut kommunizieren und koordinieren. Präsident Joko Widodo sagte, dass Indonesien derzeit immer noch 42.000 Vorschriften habe, die Geschäftswelt behindern könnten und die Regierung in die Lage versetzen würden, sich nicht schnell zu bewegen. Alle diese müssen sofort angesprochen werden. Die Vorschriften sind auf zentraler und regionaler Ebene. Wenn Präsident Joko Widodo sich Sorgen macht, dass das Wirtschaftswachstum Indonesiens, das auf 5% festgelegt wurde, befürchtet wird, kann eine große Anzahl von Vorschriften, die Investitionen behindern, logischerweise nicht erreicht werden. Darüber hinaus müssen sich auch die Denkweise und die Art der Geschäftstätigkeit ändern. In der modernen und schnellen Ära ist der Online-Prozess jetzt eine wichtige und angemessene Wahl. Es ist deshalb wichtig, die unnötigen Vorschriften zu straffen.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Am 30. März 1950 war die erste Aufnahme des indonesischen Films mit dem Titel Darah dan Doa oder Blut und Gebet. Dieser Film wurde von Usmar Ismail produziert. Die Schauspielerin dieses Films war Fardah. Der Film ist der erste Film Indonesiens, der vom indonesischen Bürger produziert und auch die erste Produktion der nationalen Filmfirma Indonesiens Perfini. Diese erste Aufnahme wird dann als der Nationale Filmtag gemäß dem Präsidialrat Nummer 25 von 1999 gefeiert. Die Geschichte im Film wurde vom Dichter Sitor Situmorang geschrieben. Der Film erzählt einem indonesischen Kämpfer, der sich in einer Niederländerin als seine Gefangene verliebt. Der Film wird auf den Kapitän Sudarto konzentriert, der nicht als Kämpfer, sondern als normaler Mensch beschreibt wird. Obwohl er bereits zwei Ehefrauen hat, verliebt er sich in zwei Mädchen, als er in Yogyakarta wohnte. Der Film beschreibt eine lange Reise der indonesischen Soldaten aus Yogyakarta nach West Java. Diese Reise wird vom Kapitän Sudarto geleitet. Die Reise wird beendet, nachdem die Republik Indonesien im Jahre 1950 eine Souveränität gehabt hatte. am 13. März, die Schlacht bei Paris, auch Schlacht auf dem Montmartre, fand am 30. März 1814 östlich von Paris statt. Sie war die letzte Schlacht des Winterfeldzuges 1814, aber nicht die letzte Schlacht der Napoleonischen Kriege. Im Ergebnis führte sie zur Besetzung von Paris durch die Koalitionsarmee am 31. März 1814 und zur Abdankung Napoleons. Die Schlacht am 30. März 1814 fand statt in dem Gebiet östlich und nördlich von Paris, vom Zufluss der Seine in das Stadtgebiet im Südosten bis zum Abfluss der Seine im Norden. Dieses Gebiet ist heute bis auf den Park von Belleville vollständig überbaut und gehört entweder zu Paris oder zu einem seiner Vororte. Auch 1814 war das Gebiet bereits stark bebaut und bot den Verteidigern viele Möglichkeiten, Deckung zu finden. Die weitaus heftigsten Kämpfe ereigneten sich in dem Dreieck, das begrenzt wird vom Kanal de Auch im Norden, dem Rand der Hügel bei Belleville im Süden und Pantin im Osten. Die westliche Spitze dieses Dreiecks war die Barriere de Pantin mit ihrem Tor zur Stadt. Auf diesem Gebiet erlitten die Koalitionstruppen die Hälfte ihrer beträchtlichen Verluste. In Paris stand 1814 keine Garnison, sodass nur geringe Truppen aus der Umgebung zusätzlich zur Verteidigung herangezogen werden konnten, etwa 6.000 Mann. Allerdings stieß eine unbekannte, aber nicht geringe Zahl an Freiwilligen und Veteranen zu den regulären Truppen. So wurde die Brücke bei Charenton von Veteranen und den Schülern der École Veterinaire de Maisons-Alfort verteidigt. Von denen 150 bei einem einzigen Angriff der Österreicher fielen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Zuhörer des Indonesiens, treffen wir uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien mit mir, Handarung. Heute machen wir Sie eine Reise nach Malang in Ostjava. So bleiben Sie mit uns bei RRI World Service Voice of Indonesia. Außer auf die Kurzwelle können Sie auch unsere Sendung über voinews.id/German hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Kultur- und Tourismusamt der Stadt Malang fokussiert sich im Jahre 2017 darauf, die Touristendörfer zu entwickeln. Es gibt 10 Dörfer in Malang, die Stadtregierung von Malang den Touristen anbieten wird. Jedes Dorf hat seine eigene Merkmale. Die Touristendörfer unterscheiden die Reise in der Stadt Malang von der Reise in anderen Städten. Die Dörfer, die zu Touristendörfern entwickelt werden, sind Tunjung Sekar, Purwodadi, Kasin, Lesan, Puro, Klojen, Puring, Mercosari, Bakalan Krajan, Lowok Waru, Un Penanggungan. Liebe Hörerinnen und Hörer, eigentlich hat Malang bereits sechs Touristendörfer, die die Touristen gern besuchen. Eines der Dörfer ist das Touristendorf Klubuk Klaka. DWG ist die Abkürzung von dem Namen dieses Touristendorfs. Klubuk Klaka liegt im Verwaltungsbezirk Ponco Kusumo, etwa 23 km von der Stadt Malang. Der Name Klubuk Klaka stammt von dem Wort Kubuk, das bedeutet einfaches Haus, und von dem Wort Klaka, das bedeutet in zwei geteilte Bambu. So Klubuk Klaka bedeutet ein Haus aus Bambu, das in zwei geteilt wird. Es ist ein Symbol von der Armut, die früher die dortigen Bürger erfuhren. Das Dorf Klubuk Klaka liegt am Fuß des Bergs Bromo. Klubuk Klaka bietet den Touristen schöne Landschaften und kühle Bergatmosphäre an. Als ein Touristendorf hat Klubuk Klaka interessante Reiseziele wie die Apfelplantage, den Wasserfall Coban Pancut und den Wasserfall Coban Gereja. Liebe Hörerinnen und Hörer, als Sie in das Touristendorf Klubuk Klaka eintreten, erfahren Sie bereits typische Atmosphäre von einem Touristendorf. Dieses Dorf bietet den Touristen einige Reisepakete an. Es ist unter anderem die Apfelernte-Tour mit den Kosten 15.000 Rupiah. Die Apfelplantagen in diesem Dorf gehören den dortigen Dorfeinwohnern. Das Konzept in der Apfelplantage, deren Früchte reif sind, wird die Apfelernte gehalten werden, sodass die Bauern das Apfel stellen kann. Die Apfelplantage in Klubuk Klaka. Samen und Ernte in 5 Monaten, wo die Ernte nicht in gleichzeitig ist. Die Arten der Äpfel in Klubuk Klaka sind Rombaute Manalagi und Apel Australia. Liebe Zuhörer, für Sie die extreme Reiseziel mag. Sie können Flosserei auf Sungai Dayung machen. Flosserei oder Rafting auf dieser Fluss ist 5 bis 7 Kilometer lang und dauert ca. 2,5 Stunden. Es gibt auch Pakete, Schläuche, Watten mit Autoreifen fahren. Amprong Fluss Tubing ist in einer Entfernung von etwa 500 Meter in etwa 15 Minuten. Für diejenigen, die die Schönheit des Touristendorfs Klubuk Klaka zum Verweilen genießen möchten, können sie eine verwaltete Reisepakete Klubuk Klaka Dörfer wählen. Eine davon ist ein Paket Promo, 2 Tage und eine Nacht zu einem Preis von 2.750.000 Rupiah für 1 bis 6 Personen. Sehenswürdigkeiten in diesem Paket zu besichtigen ist der Rathausplatz Malang, Candi Jago, Coban Pelangi, Bromo, Sonnenaufgang, Savanna und der Hügel des Teletubbies oder Bukit Teletubbies. Liebe Zuhörer des Dominations, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Das Touristendorf Gubuk Laga. Bis morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora und Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Diesmal laden wir Sie dazu ein, die Geschichte des indonesischen Lieblingsessens Tempe kennenzulernen. Der Beitrag wird von Sri Unun übersetzt, außer auf der Kurzwelle 9525 kHz können Sie unsere Sendung über Livestream und auf Android über RRI World Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, Tempe ist gegorener Sojabohnenkuchen und eine Originalspeise der indonesischen Nation. Man hat keine Ahnung, wann die Herstellung von Tempe begonnen wurde. Aber dieses Lieblingsessen ist schon 100 Jahre lang bekannt, vor allem bei Beilagen der Esskultur der Javanesischen Gesellschaft, insbesondere in Yogyakarta, Surakarta oder Solo. Das Wort Tempe stammt vermutlich aus der altjavanischen Sprache. In der altjavanischen Zeit gab es ein Essen mit der weißen Farbe vom Sagomel mit dem Namen Tumpi. Der Sojabohnenkuchen Tempe, der eine weiße Farbe auch hat, ähnelt dem Tumpi. Nach dem Javanischen Manuskript Serat Centini wurde im 16. Jahrhundert das Wort Tempe darin erwähnt. Dort stehen die Wörter Jai Santan Tempe, das heißt die Speise Tempe mit Kokosmilch, und auch Serundeng Tempe, das heißt gebratene Sojabohnen mit Gewürzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach anderen Quellen entstand Tempe in der Ära der Zwangsarbeit auf Java. Um diese Zeit wurde die javanische Gesellschaft gezwungen, ihre Landwirtschaftsprodukte wie Kassaven, Süßkartoffeln und Sojabohnen aus ihren Gärten und Plantagen als Nahrungsquelle zu verwenden. In der japanischen Kolonialzeit konnten die Kriegsgefangenen, die Tempe zu sich nahmen, vor Ruhr und Unterernährung verschont werden. Laut der Forschungsergebnisse, die von 1940 bis 1960 herausgegeben wurden, gelang es vielen Kriegsgefangenen wegen des Tempe lang zu leben. Der indonesische Historiker Ong Hokkam ist der Meinung, dass Tempe sehr reich an Proteinen ist und die Gesundheit der indonesischen Bevölkerung retten konnte, obwohl sie unter der Armut lebten. In den 60er und 70er Jahren gab es einige Veränderungen bei der Tempeherstellung in Indonesien. Die Tempeproduktion ist angestiegen. In den 80er Jahren wurde die Modernisierung der Tempeindustrie dank der Rolle der Genossenschaft Indonesia Tempe und Tofu-Produzenten Kopti begonnen. Die Kopti-Genossenschaft wurde am 11. März 1979 in Jakarta ins Leben gerufen. Viele Indonesier konsumieren den Sojabohnenkuchen Tempe, der weltweit bekannt ist. Vegetarier aus der ganzen Welt konsumieren Tempe statt Fleisch, sodass Tempe nicht nur in Indonesien, sondern auch in vielen Orten auf der Welt produziert wird. Die Europäer haben Tempe von den niederländischen Bürgern kennengelernt. Seit 1946 ist Tempe in Europa bekannt. Inzwischen ist Tempe in den USA populär, nachdem der Sojabohnenkuchen zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten im Jahr 1958 von einem Indonesier namens Yap W. Hua produziert wurde. Er war der erste Indonesier, der eine wissenschaftliche Forschung über Tempe durchführte. In Japan wird Tempe seit 1926 erforscht. Die kommerzielle Produktion wurde im Jahr 1983 begonnen. Im Jahr 1984 wurde notiert, dass es 18 Tempe-Unternehmen in Europa, 53 in den USA und 8 in Japan gab. In der westlichen Gesellschaft ist der Geist zum Essen und die Liebe zu Tempe nun auch schon entstanden. In den USA wird Tempe zurzeit in den großen Supermärkten und in einigen Kiosken des gesunden Essens verkauft. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. In unserem Programm präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus der Gegend Bengkulu. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Lalan Belek. Gute Unterhaltung. Oh, Liebe Musikfreunde, Sie haben gerade eines der Lieder aus der Region Bengkulu mit dem Titel Lalan Belek gehört, gesungen von Hera Sofyan und Karel Simon. Dieses legendäre regionale Lied ist nicht bekannt, wer der Komponist ist. Lalan Belek in Bengkulu bedeutet Lalan. Bitte komm zurück. Lalan ist ein Spitzname für Dewi Nawangwulan, ein Engel in der Geschichte der öffentlichen Vertrauenslegende von Bengkulu. Dieses Lied behält eine tiefe moralische Botschaft. Es erinnert uns immer daran, Ehrlichkeit zu wahren, um am Ende keine Verwüstung anzurichten. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun ein Volkslied aus Bengkulu mit dem Titel Ikan Pais. Viel Spaß beim Zuhören.
Ikan pai kelaponyo mudo dibungkus daun salat rapi-rapi di kebetali meja. Ikan pai lemarat senyum makan ke nasi putih pane-pane pulang ke jeri.
Liebe Zuhörer der Stimulations, Sie haben nur das Lied Ikan Pais gehört. Dieses Lied erzählt von Paisfisch, welches typisches Essen von Bengkulu ist. Also, es ist köstlich und dieses Essen lässt jeden, der es isst, die Köstlichkeit nicht vergessen. Bengkulu typisches Essen wird aus Seefisch mit viel Gewürzen oder gemischt mit Tempoyak oder verarbeitete Durianfrucht in Bananenblatt oder Talas oder Taro-Blätter gewickelt und in einer gedämpften Weise gekocht. Normalerweise wird Pais Fisch mit heißem Reis und Gemüse gegessen. Nun, Zuhörer, um unser Segment für heute zu beenden, lass uns die letzten zwei Lieder mit dem Titel Bailai Curi von Yani und Bulan Tabot oder Tabot Mon von Jan Bastian singen hören. Liebe Zuhörer der Stimme Nations, zum Schluss unseres Programms hören Sie nun zwei weitere Volkslieder aus Bengkulu mit dem Titel Bainai Curi, das von Yani gesungen wird, und Bulan Tabot, das von Jan Bastian gesungen wird.
Siapa bujangnya?
aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder 11785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.